Herzlich willkommen zum vorletzten Spielverlagerung Sonderpodcast zur Hinrunde. Wir haben jetzt 16 der 18 Bundesliga-Teams bereits besprochen und nun kommen wir zu den letzten beiden Teams. Wir haben beschlossen, dass wir da zwei einzelne Podcasts machen. Zum einen, weil es da viel zu bereden gibt und zum anderen auch, weil wir mal ein paar Gäste von außerhalb reinholen wollten, die genau zu diesen Mannschaften Expertise haben. Genau das haben wir heute auch getan. Wir haben den Kollegen Matthias Dersch hier. Guten Tag.
Hallo.
Von den Ruhrnachrichten immer da dran am Geschehen. Neben ihm sitzt Martin Rafelt, der BVB-Experte an den Spielverlagerungsautoren. Hallo Martin.
Moin.
Ich mache mal erstmal die Frage an den Gast und mache da mal so eine schön offene Frage, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Was ist deine allgemeine Einschätzung zur Hinrunde?
Ja, lässt sich natürlich schwer in ein paar Sätzen irgendwie niederschreiben oder erzählen hier. Ja. Ja, ich denke, man muss, man kommt bei der Hinrundenanalyse nicht um die Verletzungen umhin. Also das war ein schwerer Schlag, beziehungsweise mehrere schwere Schläge, die sich da aneinander gereiht haben. Angefangen mit Gündogan, der halt dann im Grunde im Endeffekt ein halbes Jahr ausgefallen ist und dadurch die Spielstatik des BVB komplett verändert hat. Dann ist nach und nach, Piszczek habe ich gerade noch vergessen, bei dem war aber allerdings vielleicht schon länger klar, dass der ausfallen wird. Dann sind nach und nach die weiteren Teile der Viererkette weggebrochen. Schmelzer ist nie in seinen Rhythmus gekommen, Mats Hummels lange verletzt, Nevin Subotic mit der schweren Knieverletzung in Wolfsburg. Das sind alles Dinge, die man natürlich berücksichtigen muss, wenn man auf die Tabelle schaut und sieht, dass die Dortmunder nur Vierter sind. Man kann jetzt sogar sagen, dass die Punktausbeute gar nicht so schlecht ist. Verglichen mit dem Vorjahr zum Beispiel haben sie sogar ein paar Punkte mehr geholt. Nichtsdestotrotz ist der BVB nicht mit dieser Hinrunde zufrieden und die Fans denke ich auch nicht. Es gab so vor allem in der zweiten Hälfte nach dem guten Start, nach den vielen Siegen gegen zugegeben recht leichte Gegner im Vergleich zu dem zweiten Programm beziehungsweise der zweiten Hälfte der Hinrunde.
Nochmal, um das zu unterstreichen, was du gesagt hast, aus den ersten 11 Spielen gab es 28 Punkte in der Liga und dann aus den letzten 6 Spielen nur noch 4. Wobei auch, wie du auch schon gesagt hast, die schweren Gegner kamen am Ende, Wolfsburg, Bayern, Leverkusen, auch die Hertha kann man vielleicht auch dazu zählen sogar. Da nochmal die Frage an Martin rüber. Kann man das dann tatsächlich so aufteilen in dieses vor der verletzten Phase, nach der verletzten Phase oder gab es auch vorher schon Anzeichen?
Also man kann es so aufteilen. Es gibt es, das war sicherlich dann der Dolch ins Herz, diese ganzen Verletzten. Allerdings hat man das auch, ich finde, man hat in dem Moment, man ist falsch umgegangen mit den Verletzten. Also man, die ganze Hinrunde lief so, dass man sehr auf Stabilität ausgerichtet war. Das war in der Anfangsphase sehr, sehr erfolgreich. Das hat an die Rückrunde in der Double-Saison erinnert, wo man anfangs ebenfalls sehr auf Stabilität bedacht war mit Doppel-6 Bender-Kehl, stand dann wirklich sehr, sehr, sehr gut, hat, wenn es vorne nicht lief, hat man auf jeden Fall die Null gehalten und dann irgendwie über Gegenpressing noch dem Gegner was reingedrückt, wie so hat man zum Beispiel gegen Bremen gewonnen. Man hat den Sprung zum nächsten Level dann verpasst. Ich hatte den in Mitte der Hinrunde ausführlichen Artikel die philosophischen Offensivprobleme des BVB, wo ich das angedeutet hatte, dass man eben momentan extrem auf Stabilität und Umschaltspiel fokussiert ist und so die spielerischen Mittel aus dem offenen Spielaufbau ein bisschen fehlten. Und man hat es halt nicht geschafft, die reinzubringen. Damals kann man auch schön die Parallele eben zur Rückrunde Doublesaison ziehen, wo eben genau Mitte Rückrunde, wo es jetzt anfing schlecht zu laufen, hat man damals Gündogan reinbringen können. Das ging jetzt so einfach natürlich nicht. Dadurch hatte man da damals diese Spielaufbau Elemente entwickelt und das hat man halt diesmal komplett verpasst, was halt besonders dann in den letzten Spielen gegen Hertha hat man das dann besonders stark gesehen, wie schon gesagt, vorne schlechte Entscheidungen getroffen und so. Also da haben im Spielaufbau ein paar Sachen gefehlt oder im Angriffsspiel insbesondere. Grundsätzlich fand ich es hat mit dem Spiel in Bayern begonnen, wo man dann auf einmal Manuel Friedrich eingebracht hat, was eine meiner Meinung nach völlig falsche Spielerwahl war für die Situation und für den Gegner. Da hat man sich versucht, dann auch in den Spielen danach so sich verzweifelt an den Stabilitätszug zu klammern, der dann eigentlich schon abgefahren war, wie man dann in den Spielen gegen Hoffenheim und Hertha auch gesehen hat, dass so richtig die letzte Stabilität, die war nicht mehr herzustellen eigentlich in dem Moment, wo Schmelzer, Hummels und Subotic fehlten. Und da hätte man es meiner Meinung nach, da hätte man Risiko gehen müssen, meiner Meinung nach.
Denkst du da auch so, Matthias? Gerade im Hinblick die Verletzten-Misere, hat Martin ja gerade schon gesagt, hat man dann Manuel Friedrich reingebracht, anstatt dann den Jungen eine Chance zu geben. Denkst du auch, dass man da vielleicht zu konservativ reagiert hat auf die Verletzten-Misere?
Ja, ich würde gerne nochmal kurz was zu dem, was Martin gesagt hat, zu dem Spielaufbau sagen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Mats Hummels der erste Mann im Spielaufbau gefehlt hat und Ilkay Gündoğan dann der zweite Mann im Spielaufbau gefehlt hat und dann im Grunde nur noch ein Nuri Sahin da war, der das Aufbauspiel ankurbeln konnte. Und Nuri Sahin hat halt das Problem, oder was heißt das Problem? Seine große Stärke ist, das Spiel über lange Bälle nach vorne zu verlagern. Aber das haben die Gegner eben dadurch unterbunden, dass sie sich häufig sehr tief positioniert haben und seine Stärken dann gar nicht zur Geltung kamen, weil er eben kein Mann für Kurzpassspiel ist, was wiederum Gündoğan ist. Für mich fing das dann halt hinten in der Viererkette schon an, dass das mit dem Offensivspiel nicht sonderlich gut funktioniert hat nachher und es häufig dann mehr so Hauruck-Aktionen waren, die zu Toren geführt haben oder Standardsituationen wie gegen Mainz. Das waren allein drei Standards, die da zum Tor dann oder zum Sieg geführt haben. Das war nicht mehr so planvoll, würde ich sagen.
Allerdings hatte das ja auch damit zu tun, dass eben Friedrich reinkam als Ersatz. Das meine ich ja gerade.
Ja, wenn auf man jeden da, Fall. Also Friedrich ist natürlich...
Koray Günther ist halt ein unfassbar spielstarker Typ, den hätte man reinbringen können. Saar ist ebenfalls sehr spielstark, hat ja auch eigentlich bis zu seinem Fehler gegen Hertha eine unfassbar gute Halbzeit gespielt im Spiel nach vorne. Und wird dann da rausgenommen, weil man Angst hat, dass er einbricht und pipapo. Und also alle Entscheidungen waren so, bloß kein Risiko geben, bloß nicht die Stabilität verlieren und dadurch wurde dann ja auch entsprechend das spielerische Potenzial entsprechend rausgenommen.
Genau, da kommen wir ja jetzt im Grunde auch zu der Frage, die Tobi gerade gestellt hat. Also ich fand die Manuel Friedrich-Entscheidung, ich konnte sie in dem ersten Moment nachvollziehen, dass man eben noch jemanden verpflichten wollte, der ein bisschen Erfahrung hat und nicht komplett auf die beiden Jungen setzen wollte. Würde aber jetzt so im Rückblick definitiv sagen, dass es ein Fehler war. Einfach weil erstens Manuel Friedrich nicht mehr so die Leistung bringt, die er in Leverkusen oder Anfangszeit Leverkusen gebracht hat. Also er steht, ist zwar immer noch gut im Zweikampf, aber er macht halt auch noch hinten Fehler. Und er ist im Aufbau, was ja noch nie seine große Stärke war, eben auch ein Schwachpunkt im Moment. Also auch gegen Kaiserslautern oder im Training hat da immer mal wieder Fehlpässe drin, die eigentlich nicht passieren dürfen auf dem Niveau. Wichtiger finde ich aber fast noch den mentalen Aspekt bei dieser Verpflichtung, weil Klopp war eigentlich ja jahrelang dafür bekannt, dass er Talente mutig nach oben holt. Also Schmelzer ist für mich immer noch so das Paradebeispiel. Da hätte nicht mal sein damaliger BVB-2-Trainer Theo Schneider gedacht, dass der das Zeug hat, mal Bundesligaspieler zu werden. Klopp hat sich dann nach der DD-Verletzung dazu entschlossen, den einfach mal reinzuschmeißen. Und es hat ja dann auch gefruchtet. Und Spieler profitiert natürlich auch davon, wenn er von seinem Trainer Zuspruch bekommt. Und Selbstvertrauen darf man auf dem Niveau, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Und das war natürlich dann in dem Moment, wo Manuel Friedrich aus der Rente zurückgeholt wird, für Marian Saar und Koray Günther das komplett gegenteilige Zeichen. Das zeigte, da ist das Vertrauen offenbar nicht so groß. Ich werde zwar häufig gelobt vom Trainer, aber wenn es dann heiß wird, ernst wird, dann lässt er doch lieber einen anderen spielen. Und ich fand, das hat sich dann auch in den letzten Wochen durchgezogen. Also diese Aktion von Marian Saar gegen Berlin, ich will jetzt nicht sagen, war eine direkte Folge, aber es ist sicherlich auch ein Zeichen gewesen, dass das Selbstvertrauen einfach nicht so komplett da war. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich habe gestern die Geschichte gemacht, wer denn wohl der Innenverteidigerpartner von Sokratis wird, jetzt in den ersten 2 Wochen oder in dem ersten Spiel vor allem, wenn Hummels noch nicht wieder dabei ist. Das sehe ich im Moment noch relativ offen, weil sich im Trainingslager auch keiner aufgedrängt hat. Also Friedrich mit den bekannten Mängeln, sah immer mal wieder mit komischen Entscheidungen. Obwohl gerade der Aufbau seine Riesenstärke ist. Also gegen Marseille hat er das gut gemacht. Das kann er. Also er ist für mich im Spielaufbau im Moment noch wesentlich stärker als im Zweikampf. Ist da sicherlich auch eine Option für die Zukunft. Kouaï Günther
ist völlig
abgetaucht, eigentlich seitdem er in Marseille nicht aufgestellt wurde. Hat es aber in den Testspielen einigermaßen solide gemacht. Könnte mir sogar vorstellen, dass vielleicht sein Bender da hinten nochmal reingestellt wird. Ich bin gespannt.
Also ich finde, um das kurz nachzulegen, dass Saar auch sein Potenzial im Spielaufbau auch noch gar nicht abruft, weil ich habe den Eindruck, ihm fehlt da schon noch ein bisschen das Selbstbewusstsein, auch gerade gegen Marseille, da waren oft Szenen, wo er hätte Gelegenheit gehabt, nach vorne zu spielen und dann doch lieber erst nochmal querschiebt und die Verantwortung auf Sokratis weiterleitet. Das wurde dann in den Spielen danach besser, aber man hat schon noch den Eindruck, der ist immer so, er ist sich ein bisschen unsicher, was er überhaupt kann.
Wie er schon gesagt hat, ist jetzt eigentlich nicht Klopp-typisch, dass man da dann so dann eher die reifere Variante nimmt und dann noch ein extra Spieler holt, anstatt auf die Jungen zu setzen. Aber gut. Ich denke, das Thema können wir abschließen. Ein Thema, was ihr auch noch angesprochen habt, so immer nebenbei hat das angeklungen, Gündogan, der fehlt, der lange Zeit verletzt ist, wo auch immer viele Diskussionen entstanden sind über dessen Fitnesszustand. Ist jetzt auch wieder aus dem Trainingslager abgereist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Matthias.
Genau.
Aber können wir mit dem bald wieder rechnen oder ist ja auch ein Spieler, der einfach sehr fehlt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte den lieber früher als später beim BVB wieder zurück in der Mannschaft, weil ich sehe ihn einfach unfassbar gerne. Und er ist unheimlich wichtig für die Mannschaft geworden nach seinem ersten schwachen Halbjahr in Dortmund. Ich würde ja auch gerne sagen, wann er denn wieder zurückkommt, aber das ist für mich ein großes Rätsel im Moment. Also die Rückenverletzung, die er in der Hinrunde hatte, hat sich ja über mehrere verschiedene Diagnosen dann letztlich als Wirbelgleiten herausgestellt. Es war im Trainingslager extra ein Osteopath dabei, der ihn täglich behandelt hat und er hat auch Fortschritte gemacht, was das angeht, ohne dass er völlig schmerzfrei wäre. Aber er hätte, wenn er diese blöde Bronchitis nicht bekommen hätte, sicherlich im Trainingslager die ein oder andere Testspielminute mal gemacht. Und ist durch diese Bronchitis jetzt extrem zurückgeworfen worden. Er war vorher schon nicht im besten körperlichen Zustand. Er ist, glaube ich, ein Spieler, der einfach das Mannschaftstraining auf dem ganz hohen Niveau braucht und sich nicht so sehr die Fitness über Einzeleinheiten holt. Deshalb hätte er die Einheiten definitiv gebrauchen können. Jetzt hat er durch die Bronchitis wieder einen krassen Rückschlag. Der war richtig krank, hat richtig viele Körner in der Zeit verloren. Und Klopp hat ja schon auf die Bremse getreten und gesagt, 2-3 Wochen wird es wohl noch dauern. Mhm. Mich würde es nicht wundern, wenn es auch noch vielleicht 1-2 Wochen länger dauert. Das ist so fragil im Moment bei ihm, dass man da eigentlich keine seriöse Schätzung abgeben kann.
Ja, auf Martin, auf der Doppel-6 hatte man da dann dadurch auch immer Probleme. Wir hatten das auch schon teilweise angesprochen, aber wie siehst du da die Paarung?
Ist schwierig. Also, Schein Bender ist ein gutes Duo, ergänzt sich gut. Bender macht die Meter, Schein spielt die Pässe. Ist in gewisser Hinsicht taktisch vor allem limitiert. Und was auch jetzt, fand ich, in letzter Zeit sehr klar durchkam. Ich hatte sogar jetzt zuletzt, als ich Dortmund gegen Kaiserslautern gesehen habe, die Befürchtung, dass sogar Gündogan Probleme hat, wenn er wieder reinkommt, da jetzt Bender und Schein sind in ihrem Fähigkeitsprofil dermaßen klar, dass sie von Klopp auch in sehr, sehr klar definierte Strukturen eingebunden werden. Und das ist meiner Meinung nach momentan ein sehr großes Problem vom BVB. Es gibt dadurch wenig Interaktion zwischen defensivem und offensivem Mittelfeld. Das ist so ein sehr eindimensionales, also Bender versteckt sich, Sahin rennt im Sechserraum rum, man versucht Sahin anzuspielen und er muss dann den Pass nach vorne liefern. Das ist sehr vorhersehbar, das Da entwickelt sich momentan ziemlich wenig Dynamik, gruppentaktisch, das davon profitiert Mkhitaryan nicht, davon, das hemmt auch irgendwie die Bewegungen innerhalb der Offensive, also die, beziehungsweise ist das jetzt auch, glaube ich, darauf ausgerichtet, dass die Flügelspieler sich auf sehr klaren Bahnen bewegen. Also in den Testspielen wirkte das so, als ob, also wirkte das sehr definiert, egal wer da gespielt hat, dass sie grundsätzlich so ein bisschen eingerückt sind. Dann, wenn sehr viel Raum im defensiven Mittelfeld aufging, sind die auch zurückgefallen. Auch Aubameyang und Reus und Hofmann sind da alle teilweise mal kurzzeitig ins defensive Mittelfeld zurückgefallen. Ansonsten weiter nach vorne in die Mitte eingerückt. Das war, ist im grundsätzlich keine schlechte Struktur, war aber meiner Meinung nach doch deutlich zu unflexibel und auch sehr ineffektiv. Deswegen, also das ist so ein Themenkomplex, den man mal, der mir ziemlich Sorgen bereitet, ehrlich gesagt.
Siehst du da Hoffnung für die nächste Zeit?
Ja, also wenn Gündogan wieder reinkommt, kann man das natürlich ganz anders gestalten nochmal. Vielleicht, also das ist auch sowas, was mich ärgert, dass da nicht mal Olli Kirch irgendwie im richtigen Moment kam, dass er irgendwie im Pokal mal reingeschmissen wird in der kompletten B11, ein überragendes Spiel macht und dann wieder nur auf der Bank sitzen darf. Das leuchtet mir nicht ein.
Ja, das ist auch wieder, wenn ich da kurz zwischenhaken kann, auch wieder so ein mentaler Aspekt irgendwie, finde ich. Also dann man kann natürlich argumentieren, das war dann nur Saarbrücken in dem Moment, aber er holt sich da richtig, richtig Vertrauen, ne? Hat monatelang nur trainiert, spielt dann mal, macht wirklich ein sensationelles Spiel, darf sich dann vielleicht gerade angesichts der Verletzungssorgen auch mal Hoffnung machen, vielleicht in der Bundesliga jetzt mal wieder mitmachen zu dürfen und wird nicht eingesetzt. Also das ist, ja, das kann ich in dem Moment dann nicht nachvollziehen, weil man den Spieler dadurch nicht stärker, sondern schwächer macht.
Zumal er, glaube ich, generell ein ganz unterschätzter Spieler ist. Also das ist ja nicht nur Saarbrücken gewesen, sondern eigentlich immer, wenn er reinkam, fand ich ihn sehr kreativ, sehr spielstark. Ist natürlich auch wieder, das ist, glaube ich, wieder das Stabilitätsthema. Also Kirch ist nicht so defensiv, also bei weitem nicht so defensiv stark wie Bender, aber auch nicht so sicher und stabil wie Sahin, sondern ist so ein bisschen, er neigt ab und zu ein bisschen dazu, ein bisschen rumzuirren, sag ich mal, ist sehr verschärft ausgedrückt, aber naja, also ist nicht ganz so sicher, ist in seinem Passspiel zwar sehr kreativ grundsätzlich, hat aber auch mal einen blöden Fehlpass drinne, ist aber halt selten und ich glaube, das wäre schon abzusichern, aber scheinbar will man das Risiko nicht eingehen und bei Kirch kommt noch dazu, dass er auch ein sehr guter Spieler für das 4-3-3 wäre, für die Achterposition dort, die sehr problematisch waren, hat man in der Hinrunde, glaube ich, zweimal ausgepackt. Es war das Unentschieden in Nürnberg und dann das Spiel gegen Mainz, die erste Halbzeit, ist beide Male im Grunde total gescheitert. Und das lag daran, dass die Achterpositionen unpassend besetzt waren und man dann einfach komplett ohne Passspieler im Mittelfeld im Zentrum agiert hat. Und Kirch wäre eben dieser Passspieler und der wird dann verschlissen. So, das finde ich schade.
Sehr viel darüber geredet, auch über Klopp, dass er sehr konservative Entscheidungen getroffen hat, sehr auf Stabilität aus ist. Ich will da nochmal bei der Person Klopp nachhaken, weil ich auch jetzt im letzten halben Jahr besonders das Gefühl hatte, dass er zunehmend gereizter wirkt, auch gegenüber Journalisten, wenn man die Pressekonferenzen verfolgt. Matthias, würdest du mir da zustimmen bei dieser These?
Ja, das hat er selbst auch zugegeben. Also es gab in der Rheinischen Post ein Interview kurz vor Weihnachten, wo er sich auch vorgenommen hat, in der Rückrunde dann mal wieder netter zu uns zu sein. ich bin gespannt, wie lange das hält. er ist halt ein extrem ehrgeiziger Typ und will halt immer auch das Maximale. Und wenn er sieht, dass irgendwas nicht maximal funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, dann reizt ihn das. Und ich glaube, dass er dann in dem Moment auch schlecht trennen kann, was vielleicht auch ein Stück weit menschlich ist. Wenn ein Spiel nicht gut gelaufen ist, er sowieso angefressen ist und dann auch noch eine Frage von einem Reporter kommt, die entweder schittendämlich ist oder vielleicht genau den Finger in die Wunde legt, dann reagiert er schon mal etwas über. Ich bin gespannt. Also ich habe, meiner Meinung nach hängt das, ob er seinen Vorsatz umsetzen kann, stark daran, wie die Mannschaft auftritt. Und mich hat jetzt ehrlich gesagt das Trainingslager und die Testspiele nicht so überzeugt, dass ich jetzt sagen würde, mein Gefühl ist dermaßen gut, dass die Rückrunde deutlich besser wird als die Hinrunde, dass Jürgen Klopp seinen Vorsatz spielerisch einhalten wird. Das werden spannende Wochen.
Genau, da hast du mir gleich das Stichwort geliefert für den nächsten Punkt, das Trainingslager und gerade die Testspiele. Martin, wie hast du das gesehen? Da wurde ja dann auch sehr viel ausprobiert, aber hat dann auch immer jede Halbzeit immer die Mannschaft gewechselt.
Ausprobiert wurde da überraschend wenig. Die haben schon sehr...
Ich mein jetzt personell.
Ja, das ist immer so, das ist Belastungsverteilung einfach nur, das hat nichts mit personeller Probe zu tun. Abgesehen davon, dass Mkhitaryan hat zweimal auf der 6 gespielt, das war sicherlich schon ein Test. Ich weiß nicht, oder ob das jetzt mein Wunschdenken ist, ob man da schon Kagawa im Hinterkopf hat.
Das ist Wunschdenken.
Schade.
da kann ich vielleicht an der Stelle auch mal also für die Hörer, die das jetzt mitbekommen und ständig bei Twitter. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der über Twitter so oft nachgefragt wird wie Kagawa.
Und Free Shinji.
Genau.
Überragender Spieler, leider völlig neben der Spur in Manchester. Das ist traurig. Ja, gut. Aber gut, um auf den Punkt zurückzukommen, es gibt momentan nicht den Hauch eines Anzeichens dafür, dass Kagawa nochmal zum BVB zurückkehren könnte.
Wäre das auch geklärt, aber dann nochmal zurück zu den Trainingsspielen, Martin. Ja. Du warst gerade mit dabei quasi.
Ja, Mkhitaryan Sechser, wie gesagt. Also Mkhitaryan Sechser ist, glaube ich, auch grundsätzlich, dann münzen wir es mal woanders drauf. Gündogan könnte ja eventuell nach der Saison, munkelt man und so, dass er eventuell dann so ein bisschen Gündogan-mäßig unterwegs ist, ist ja letztendlich der Spieler im Kader, der das Fähigkeitsprofil am besten erfüllt, was Dynamik angeht, was taktische Fähigkeiten, strategische Fähigkeiten vor allem auch angeht. Wirkte aber in den Spielen konkret irgendwie völlig überdreht. Hat mir dann nicht so gut gefallen, ist aber, ja, muss man mal gucken. Potenziell wäre das schon eine Variante. Ansonsten habe ich schon gesagt, sehr klare Abläufe, sehr deutliche Sachen passiert. Was eine interessante Weiterentwicklung ist, eigentlich so der einzig wirklich positive Punkt, der mir hängen geblieben ist, ist, dass das Pressing nochmal ein bisschen verändert wurde, was jetzt in der Hinrunde vor allem gemacht wurde, dass man ja oft defensiv die Halbräume so ein bisschen freigelassen hat und dann, wenn da reingespielt wurde, da so das als Pressingfalle interpretiert hat und dann dadurch sehr viel Dynamik aufgebaut hat im Pressing, was ja auch in diversen Spielen, vor allem gegen Schalke zum Beispiel, sehr, sehr nützlich war. Das hat man jetzt noch ein bisschen verändert, indem man quasi diese Pressingfallen noch eine Reihe nach oben geschoben hat und diese Dynamik jetzt auf den gegnerischen Halbraum aufbaut quasi. Die Stürmer sind ein bisschen kompakter positioniert grundsätzlich, verschieben ein bisschen zur Seite, machen damit quasi dem Gegner ihren eigenen Sechserraum auf und dann wird das so zugeklappt von diversen Seiten. Das war ganz ansehnlich in ein paar Momenten. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante Variante, gerade gegen diverse Gegner in der Champions League könnte das auch noch so ein wichtiger Kniff werden. Ansonsten positiver Punkt ist, dass was ich bezüglich der Flügelspieler gesagt habe, das ist taktisch grundsätzlich schon ganz okay, auch wenn es noch zu unflexibel ist, aber als Grundlage ist das, glaube ich, ein grundsätzlich positiver Punkt und man hat auch gesehen, dass diverse Spieler dadurch auch vermehrt Präsenz haben. Aubameyang vor allem hat dadurch ist dadurch mehr im Spiel.
Matthias, du warst ja auch vor Ort beim Trainingslager. Wie hast du es erlebt, auch gerade was die Stimmung angeht im Kader?
Ja, kurz nochmal, also Trainingsinhalte waren das, was Martin gerade auch gesagt hat. Also man hat massiv Wert auf Pressing, Gegenpressing gelegt, schnelles Umschalten, hat auch Abschlüsse trainiert. Klopp hat dennoch nicht sonderlich gut gefallen in den Testspielen, also in allen Testspielen eigentlich.
Das beruhigt mich.
Fand er das noch zu wenig gallig, was die Jungs gespielt haben. War da sehr unzufrieden, vor allem nach dem Testspielsieg gegen Bochum, wo es wirklich die erste Halbzeit war. Zum Anschauen sehr schwierig. Ich saß da ein paar Meter neben Klopp auf der Tribüne und konnte ihn gut hören und die Kommandos waren schon sehr eindeutig, die er da gegeben hat, und nicht immer freundlich. Hinterher hat er es dann auch vor der Presse sehr, sehr offen gesagt, dass er sehr unzufrieden war. Hat dann gegen Kaiserslautern, das Spiel war meiner Meinung nach nicht wesentlich besser, gerade auch in der ersten Halbzeit wieder nicht, ja, dann gesagt, dass das beste Spiel einer von ihm trainierten Mannschaft am letzten Tag des Trainingslagers gewesen wäre. Typischer Kloppsatz, finde ich.
wenn er das oder ernst meint. Unter der Konkurrenz von zwei anderen Spielen dann, oder wie?
Ja, ja, gut, er meinte die Jahre davor, aber ja, ich weiß nicht, also es kann natürlich auch in der fehlenden Frische dann in dem Moment gelegen haben. Aber die Stimmung ist im Moment, ich würde mal sagen, angespannt. Mhm. Ich will da auch nicht übertreiben und irgendwie jetzt den Teufel an die Wand malen, überhaupt nicht. Aber es werden sicherlich spannende Wochen jetzt. Ich denke, es wird viel davon abhängen, wie sie gegen Augsburg reinkommen. Augsburg ist für mich eine wahnsinnig tolle Überraschung. Was heißt Überraschung? Man hat halt schon länger gesehen, dass da wirklich gut gearbeitet wird und dass der Trainer da einen Plan hat und die Mannschaft ihm auch folgt und das umsetzt. Wenn sie das Spiel überstanden haben, mit einem Sieg reinkommen, dann mit Blick auf die nächsten Spiele können sie da natürlich in so einen Fluss reinkommen. Und wenn dann nach und nach Hummels, Gündogan wieder zurückkommen.
Bevor wir dann nochmal auf diese Prognose näher einsteigen, möchte ich nochmal einen Punkt ansprechen, der Martin gar nicht gefallen wird, aber in meiner Funktion als Moderator muss ich ihn ansprechen.
Kommt jetzt die Drei-Jahres-Regel?
Ja, nicht nur die Drei-Jahres-Regel, sondern allgemein es hat sich ja so eine leichte Philosophie-Debatte um den BVB entwickelt. Um da diese Drei-Jahres-Regel nochmal zu erklären für die Zuhörer, Michael Cox, Bloggerkollege von sonnenmarking.net, ein toller Taktikblog, hat aber eine ziemlich steile These rausgehauen. Es gibt eine Drei-Jahres-Regel, geschaffen von Jonathan Wilson, die behauptet, dass jede große Mannschaft im Zyklus von 3 Jahren irgendwann so abbaut und ihre Philosophie nicht mehr funktioniert.
Und deswegen hat der BVB im 5. Jahr unter Klopp Probleme. Das ist logisch.
Ja, man kann das auch so interpretieren natürlich, dass als seit der BVB Meister geworden ist, jetzt ist das 4. Jahr nach der Meisterschaft, gut, kann man so interpretieren, aber allgemein, Martin, hast du jetzt mal die Möglichkeit, diese These, dass diese Philosophie vom Dortmund und dass der Dortmund allgemein im Abfall ist, also im Abfallen ist, widerlegen, wenn du möchtest?
Ja, ist halt einfach Quatsch. Es gab 1,5 schlechte Monate oder 2 höchstens. Der Hinrundenstart war klasse, trotz einiger Probleme, sehr gute Ergebnisse eingefahren, was Pressing betrifft, das bisher Außergewöhnlichste geliefert, aber überhaupt nichts von Abfall, sondern das war ein Schritt nach vorne grundsätzlich. Auf internationaler Ebene, also was wichtige Spiele gegen hochklassige Mannschaften angeht, ist da eine neue Konstanz drin wegen diverser Punkte. Das sind durchaus Fortschritte erkennbar, und die Rückschritte sind taktischer Alltag, also das sind taktische Alltagsprobleme, das hat nichts mit, also das hat was mit der taktischen Philosophie in dem Moment zu tun, aber nichts mit der grundsätzlichen Ausrichtung. Ja.
Was denkst du darüber, Matthias?
Ja, ich höre die These zum ersten Mal, muss ich gestehen. Ja. Interessant, muss ich erstmal drüber nachdenken und nachlesen. Ja, grundsätzlich würde ich da dem Martin schon zustimmen, dass man jetzt nicht sagen kann, dass in der Hinrunde alles schlecht war und der BVB total auf dem absteigenden Ast ist. Ich würde gerne über die Frage mal mit Jürgen Klopp sprechen, weil ich das durchaus doch für spannend halte, wie er denn die Mannschaft dann in Nuancen taktisch auch weiterentwickeln möchte. Also es ist halt sehr auffällig, dass doch immer mehr Mannschaften diesen Stil von BVB sich zu eigen machen. Hoffenheim hat es zum Beispiel ja auch recht offensiv dann formuliert nach dem Spiel. Es gelingt auch immer mehr Mannschaften in der Liga, sich auf diesen Stil einzustellen. Und ich glaube, dass da durchaus, wenn man an 1-2 Schrauben dreht, man sich daraus quasi wieder lösen könnte und dann noch stärker, noch dominanter auftreten könnte, was die Ergebnisse betrifft.
Ich habe übrigens eine Gegenthese.
Okay.
Ich hab die 8-8-Spiele-Regel. Das ist nämlich der Punkt. Nicht 3 Jahre hier immer irgendwann warten, bis es mal schlecht läuft und dann irgendwelche großen Sachen rausziehen, sondern oft hat das ja tatsächlich mit Dingen zu tun, die relativ kurzfristig passieren. Und ich habe die These, dass der BVB ungefähr alle 8 Spiele, also quasi ein, zweimal pro Runde, etwas substanziell ändern, weiterentwickeln muss, damit es gut läuft, weil ein taktischer Fortschritt beim BVB hält normalerweise ungefähr 8 Spiele. Da gibt es diverse Beispiele für. Das war zum Beispiel in der ersten Saison schon, die als Sahin etabliert wurde nach diesem 4:4 in Hannover. Da gab es eine Siegesserie von, glaube ich, 7 Spielen oder so. Danach lief es nicht mehr. Dann auch zu diese Saison gab es am 8. Spieltag die erste Niederlage und dann wurde es problematischer mit der Offensive, weil nichts geändert wurde. Dann habe ich schon das Beispiel gebracht mit der Double-Saison-Rückrunde, wo eben genau am 8. Spieltag dieser Rückrunde Gündogan etabliert wurde, nachdem es am 8. Spieltag der Rückrunde gab es ein 1:1 in Augsburg, einziger Punktverlust zu dem Zeitpunkt. Dann kam Gündogan und dann ging es positiv weiter. Ich glaube, ungefähr so lange dauert es, bis die Liga sich auf einen aktuellen BVB einstellen kann und dann muss eine Änderung her und die blieb aus, diese Hinrunde.
Also ich will das dir gar nicht widersprechen, kann sein, aber diese 3-Jahres-Regel ist ja auf jeden Fall nicht irgendwie ausgedacht oder sowas, gibt ja tatsächlich von Jonathan Wilson auch gut artikuliert, dass man auf die ganz großen Mannschaften, die dann Champions League gewonnen haben und ganz groß waren, dass die dann so nach 3-4 Jahren, dass da so ein Abwärtstrend zu erkennen war.
Ich weiß auch gar nicht, ob man da nicht, also ob es reicht, wenn man da auf die Taktik schaut oder ob man da nicht auch den Menschen dahinter immer nicht noch vergessen darf. Also
das macht Jonathan Wilson auch, ja genau. Ja. Da geht es ja dann auch sehr viel darum, sind die Spieler noch hungrig auf Pokale und wie ist das Verhältnis Trainer-Spieler und sowas. Deswegen ist auch von daher schwierig anwendbar auf dem BVB, weil eigentlich haben sie ja im Endeffekt den großen Titel nicht gewonnen. Also Jonathan Wilson formuliert die These eigentlich nur für Mannschaften, die mindestens ein oder zweimal die Champions League gewonnen haben. Und das hat der BVB ja nicht im Endeffekt.
Aber ich glaube, ich weiß nicht. Also mir scheint das im Gesamten ein bisschen konstruiert, auch deshalb, weil ich glaube, das lässt sich relativ banal erklären, dass das so ist, weil du halt, und wenn du zweimal die Champions League gewinnen willst, musst du ziemlich krasses Zeug machen, so. Und über 8 Jahre krasses Zeug machen ist schwerer als über 2-3 Jahre, so. Um es mal ganz plump zu sagen.
Ja, es gab in Dortmund die Diskussion auch schon mal. Das war nach dem Champions League-Sieg 97. Da gab es im Verein die einen, die gesagt haben, wir machen jetzt so weiter. Und die anderen haben gesagt, wir brauchen jetzt einen Cut und brauchen eine komplett neue Mannschaft. Und ja, wie das gelaufen ist, weiß man ja. Wer sich dann letztlich durchgesetzt hat.
Ja. Das ist übrigens hier, wo wir bei der 3-Jahres-Regel sind, also dieser Umbruch, der wird ja Dortmund jede Saison ins Nest gelegt, weil ja immer einer weggeht, ein wichtiger Spieler, so.
Ja.
Finde ich. Allein deswegen ist das schon so eine Sache, die nicht so richtig greift.
Also, ja, im Grunde sind sie jedes Jahr zur Evolution gezwungen, indem sie irgendwas verändern müssen, weil eine tragende Säule wegbricht.
Ja.
Ich bin gespannt, was Mkhitaryan jetzt in der Rückrunde macht, weil
ich bin ein riesiger Fan von ihm.
Ja, und er kriegt halt nicht konstant auf den Rasen und sitzt. Ich habe mit ihm im Trainingslager ein Interview geführt. Es ist ein super, super sympathischer, ruhiger, zurückhaltender Mensch, der nur wahnsinnig selbstkritisch ist.
Das ist vielleicht gar nicht so gut.
Nein, das ist total schlecht. Also es gibt die Anekdote, dass er in die hat er mir auch bestätigt, in Donetsk, als er da gespielt hat, hat er am Trainingsgelände gewohnt und wurde von seinen Mitspielern schon Hausmeister genannt, weil er da nie weggegangen ist. Der hat halt nur trainiert, gespielt, geschlafen.
Ach, geiler Typ.
Und dem sind Allüren sowas von fremd, aber der macht sich halt so, der setzt sich so unter Druck. Das hatte Klopp halt auch nach diesem Experiment jetzt auf der 8 gesagt, ne? Dass der sich halt einfach, wenn dem dann was nicht gelingt, dann macht er sich einen Kopf und dann bist du ganz schnell in so einer Spirale drin, ne? Und dann willst du irgendwie Wunderdinge machen. Also
ich verstehe nicht, warum er nie zusammen mit Schieber aufgestellt wird. So, die würden so gut, ey.
Naja, ja, Schieber ist aber durch in Dortmund. Also vor allem bei den Fans. Es gibt halt so eine kleine Gruppe. Ja, ich weiß. Ich meine, Klopp bringt den ja immer nochmal wieder.
Lewandowski war auch schon durch bei den Fans nach der ersten Saison. So, das ist
bei Schieber ist halt das Problem, der kommt ja immer nur für ein paar Minuten. Ne? Ja, also, eben. Er in den 5 Minuten, die er dann spielt, irgendwie krampfhaft versucht, das Ding reinzuhauen. Ja. Und irgendwie was Tolles zu machen, damit er sich mal für längere Einsätze empfiehlt, ist ja auch normal. Also ich fand ihn zum Beispiel in Saarbrücken, in Kaiserslautern in der zweiten Hälfte, hat er richtig gute Sachen gemacht. Mhm. Also auch so, der war ja leicht versetzt. Ja, könnte man mal bringen.
Der hat ja auch unfassbare Anlage. Also wie durchschlagskräftig der Kerl ist, ist ja abartig so. Das ist eigentlich so, das darf man eigentlich nicht verschwenden. Ja. Aber ist halt echt ganz anders als Lewandowski.
Interessant soweit. Nochmal zum Abschluss die berühmte Abschlussfrage: Was glaubt ihr, was wird sich für den BVB in der Rückrunde ergeben?
Hängt von Gündogan ab, hängt von diversen Personalentscheidungen ab, hängt davon ab, was jetzt an Offensivpotenzial rauskommt in den ersten Wochen. Wie gesagt, bin ich bezüglich vor allem letzterer Sache ein bisschen pessimistisch. Noch anhand der Trainingslager-Eindrücke. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Eindrücke aus dem Trainingslager beim BVB doch relativ oft dann bestätigt werden, auch in den ersten Spielen. Von daher ist es schwer zu sagen. Es kann halt auch, also das wird sicherlich eine gute, stark umschaltende, defensivstarke Mannschaft sein in der Rückrunde, die Punkte sammeln wird. Aber so ob sie stagnieren oder ob es nochmal dann weiter nach oben geht, wird halt von so Kleinigkeiten abhängen, die ich jetzt so schwer vorhersehbar finde.
Ja. Was glaubst du, Matthias?
Ja, ich finde es auch wahnsinnig schwer vorherzusagen. Also wenn man jetzt rein die Qualität nimmt und davon ausgeht, dass alle zurückkommen, mit Ausnahme von Subotic, dann müsste diese Qualität, wenn es normal läuft, eigentlich in der Liga zu Platz 2 reichen. Aber ja, mir sind da zu viele Unwägbarkeiten drin. Also so ein Hummels nach einer langen Pause wird sicherlich eine Weile brauchen. Gündogan wird vermutlich noch ein bisschen länger brauchen, bis er wieder seine Leistung abrufen kann. Dann hat man immer noch die Champions League dabei, wo ich glaube, dass sie das Achtelfinale überstehen werden. Und es war in der Hinrunde, fand ich, schon auffällig, dass die Spannung in der Champions League eine andere war als in der Liga. Das könnte sich fortsetzen, je weiter die in der Champions League kommen, eben weil sie im letzten Jahr nicht das große Ding geholt haben, das aber doch ganz gerne noch holen würden, verständlicherweise.
Vielleicht dann aber auch, das ist meine Prognose, dass man in der Champions League einiges reißen könnte, auch gerade mit dem stabilen Grundgerüst. Hat jetzt nicht den härtesten Achtelfinalgegner und wenn dann die Verletzten wieder da sind im Viertelfinale, kann man, glaube ich, schon einige schlagen in Europa.
Ja, denke ich auch. Champions League ist sicherlich, also ob es dann wieder ins Finale reicht, weiß ich nicht. Aber
nee, das muss ja gar nicht sein.
Genau. Also. Aber da können sie sicherlich punktuell richtig für Furore sorgen. Das steckt einfach in dieser Mannschaft drin. Die Qualität ist einfach zu groß. Also wenn dann so ein Lewandowski im Champions League Modus ist, dann gibt es halt auch wenig Spieler, die auf dem Niveau mithalten können. Und das gilt für viele andere in der Mannschaft auch, Marco Reus zum Beispiel.
Ja. Zumal bis auf Chelsea sind alle richtig richtigen europäischen Hochkaräter alles Ballbesitzmannschaften diese Saison. Das kommt Dortmund zugute in der momentanen Ausrichtung.
Ja, definitiv.
Ja. Da habe ich auch dran gedacht. Deswegen, ja, Viertelfinale könnte man vielleicht dann einen großen schlagen. Schauen wir mal. Das war auf jeden Fall ein spannender Podcast mit vielen, vielen Informationen. Ich sage herzlichen Dank an Martin und an Matthias. Matthias, du bist bestimmt am Wochenende dann auch im Stadion und berichtest dann für die Ruhrnachrichten, oder?
Das bin ich. Das kann man dann auf ruhrnachrichten.de nachlesen oder ihr könnt mir auch bei Twitter folgen. Matthias_aus_do.
Alle auf Twitter, alle folgen. Guter Mann, auf jeden Fall hat man ja jetzt gehört, aber der hatte jetzt eine halbe Stunde Zeit, euch zu überzeugen davon. Ich sage danke an euch beiden. Morgen geht es weiter mit dem letzten Podcast. Dann haben wir Steffen Meyer zu Gast und René Maric und wir reden über Bayern München. Soweit von mir. Alles Gute und bis morgen.